Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum. Mannheims Clubkultur ist älter, als man denkt und hat sich über die Jahre auch ganz schön verändert. Und deshalb gehen wir heute zurück zu den Anfängen. Wir sind in den 50er Jahren. Clubs, wie wir sie heute kennen, gab es damals nicht. Aber das Bedürfnis, vor allem junger Leute, sich eigene Räume zu schaffen und mit Gleichgesinnten auszugehen, das gab es auch damals schon. Und aus Sicht der Stadt und der Erwachsenen stand das Bedürfnis nach Vergnügen schon damals im Konflikt mit dem Jugendschutz und wurde quasi untersagt. Bis Februar 59. Mitten in den Mannheimer Quadraten eröffneten junge Erwachsene vom Stadtjugendring ihr eigenes Jugendtanzcafé unter Aufsicht der Stadt. Der Stadtjugendring war eine Arbeitsgemeinschaft von unterschiedlichen Jugendverbänden und war damals eng mit dem Jugendamt verbunden und schaffte es so, den ersten geduldeten Raum für Jugendliche zu eröffnen. Sie renovierten alles in Eigenregie und wurden finanziell von der Stadt unterstützt. Wie der damalige Vorsitzende des Stadtjugendrings, Stadtrat Esser, klarmachte, konnte man den Jugendlichen schließlich nicht nur das Ausgehen verbieten, man müsse ihnen dann auch Alternativen bieten und gleichzeitig den Jugendschutz wahren. Das Konzept ging auf. Die Südfunk-Abendschau zeigte in einem Fernsehbericht von Februar 59, wie junge Menschen in gebügelten Anzügen und sturmfesten Frisuren mit ihren schwingenden weiten Kleidern und glänzenden Lackschuhen, die an mehreren Abenden zusammen das Tanzbein schwingen. Um im Jugendtanzcafé tanzen zu können, musste man mindestens 16 und durfte nicht älter als 25 sein. Alkohol gab es auch nicht. Das restliche Angebot für junge Erwachsene in der Stadt zu der Zeit war überschaubar und das Tanzcafé war voll. Das soll sich wohl auch bundesweit herumgesprochen und andere inspiriert haben. Das berichten Zeitzeugen und damals auch die Südfunk-Abendschau. Das Jugendtanzcafé in Mannheim wurde als Pilotprojekt enorm gut angenommen, musste aber nach 3 Jahren für einen Parkplatz weichen. Aber die Idee, die vervielfältigte sich sehr schnell. Ab den 60er Jahren gab es auch die sogenannten Cola-Bälle im Rosengarten, ebenfalls vom Stadtjugendring organisiert. Gesittetes Tanzen in netter Gesellschaft. Das Tanzen stand nämlich dabei immer im Vordergrund. Getrunken wurde unter anderem Cola. Aber auch hier waren die Regeln eher streng. Es herrschte ein Alkoholverbot und auch ein Dresscode. Nicht alle fanden sich dort wieder. Die Mannheimer Jugend war nämlich auch damals schon sehr durchmischt. Es gab Lehrlinge, SchülerInnen, Studierende und ArbeiterInnen. Die Jugendlichen von damals hatten sehr unterschiedliche Grüppchen und auch Ausgehverhalten. Es fehlte ihnen an Räumen. Sie schlossen sich also zusammen und schafften sich über die Jahre einfach ihre eigenen. Und das war die Geburtsstunde des Jugendclubs. Ein Club von Jugendlichen für Jugendliche. Ohne Ausschanklizenz und kein Gewerbe. Etwas dazwischen. Eine beliebte Grauzone. Dazu der stellvertretende Direktor des Archivums in Mannheim, Dr. Thomas Throckmorton.
Insgesamt gab es so rund ein Dutzend von diesen Jugendclubs. Allerdings haben die nie gleichzeitig existiert, muss man auch wissen. Nehmen wir zum Beispiel das Watusi in S614. Das Watusi wurde später zum Twen 66 und das Twen wurde wiederum später zum Domizil. Das heißt, wir haben 3 Jugendclubs in einer Location, die hintereinander weg quasi existiert haben. Aber wenn man sich anschaut, dass der Zeitraum relativ kurz ist, wir sprechen hier von Anfang, Mitte 60er bis Anfang der 70er, dann ist ein Dutzend schon eine ganz gute Zahl und daran kann man auch erkennen, was für eine Bedeutung diese Clubs damals hatten.
Im Gegensatz zum städtischen Angebot gab es bei den Jugendclubs keine wirklich strenge Altersbegrenzung. Die Veranstaltungen, die abends anfingen, die waren ab 18, aber es gab auch zum Beispiel im Echo Veranstaltung ab 16 Uhr für 16-Jährige, die dann aber auch schon um 10 vorbei waren. Die Jugendclubs waren eine Art Privatclub für Jugendliche, Zutritt nur mit Mitgliedsausweis möglich. Wolfgang alias Benny Roos kommt aus Mannheim und ist heute 77. In seiner Jugend war er schon früh in solchen Clubs unterwegs und eröffnete kurzerhand mit 2 Freunden auch ihren eigenen. Das Genesis, mitten in den Mannheimer Quadraten.
Also es war eine Hofeinfahrt von der Straße aus, dann musste man durch die Hofeinfahrt durch, dann wurde es dunkel, dann musste man über den Innenhof war im Sommer kein Problem, im Winter musste man halt googeln, ja, und dann war die Tür und dann ging es der Keller runter. Und dann war das für manches Paradies, so unmusikalisch. Das waren drei Schläuche, Kellergewölbe, drei Schläuche. Der eine Schlauch ganz hinten, das war für die Kicker, Flipper und Billardspieler. Dann kam ein Schlauch, der war praktisch der Eingang, beziehungsweise es ging dann zu der Toilette. Der dritte Schlauch war zum Sitzen und der vierte Schlauch, da war dann die Diskothek und gegenüber dann die Bühne, die aber auch dann als Tanzfläche genutzt wurde.
Wie viele Jugendclubs zu der Zeit war auch das Genesis in einem Keller. Im Mai 1971 übernahmen Benny Roos, Jochen Leibl und Wolfram Hühl das damalige Fashionable und machten daraus das Genesis. Ein Jugendclub mit einem bunten Programm. Und das kam an.
Ab 18 Jahren bis, ja, da war der 60-jährige Theaterdirektor damals im Genesis Gast. Ja. Also das war ein sehr breites Spektrum, ich sage von musikinteressierten Leuten und Künstlern.
Man hatte eine lockere Türpolitik. Security gab es keine. Damals auch nicht notwendig. Es passten auch nur knapp 100 Menschen ins Genesis. Und es war überschaubar. Es war offen für alle. Aber wie im Jugendclub üblich, musste man Mitglied sein. Und das wurde am Einlass kontrolliert. Wer Mitglied in einem Club sein darf, variiert je nach Club und Programm. Im Genesis kostete die Eintrittskarte ins Paradies, wie Benny es beschreibt, ungefähr 3 Mark im Monat. Vergünstigte Eintritte inklusive.
Es war kein Konsumzwang. Ich glaube, das Bier kostete der halbe Liter 2 Mark. Wein 2 und die das Cola und so weiter kosteten 1 Mark.
Die Preise waren erschwinglich und die Getränkekarte war limitiert. Das gehörte nämlich auch beim Jugendclub dazu. Alkohol durfte man eigentlich nur mit einer Ausschanklizenz verkaufen. Und die war schwer zu bekommen. Bei einem Club allerdings gelten wie in einem Verein andere Regeln bzw. Auflagen. Die Jugendclubs durften an Mitglieder gewisse alkoholische Getränke verkaufen. Wein, Bier und Cinzano oder Martini. Die Jugendclubs waren etwas zwischen den bekannten Modellen. Man hatte einen vergünstigten Steuersatz zu zahlen, gewisse Auflagen und musste dafür sorgen, dass Minderjährige rechtzeitig den Ort verlassen. Und man musste auch GEMA zahlen. Der Rest war einem selbst überlassen. Das Programm der Clubs war so unterschiedlich wie die Jugendlichen selbst. Manche hatten eine Musikbox, manche Live-Musik und dann gab es auch noch Jugendclubs wie das Genesis, die musikalisch etwas Besonderes waren. Mit Vorgeschichte. Der gleiche Keller war nämlich zuvor als Showboat bekannt. Und dort wurde, so erzählt man sich, Clubgeschichte geschrieben. Zumindest in Mannheim.
DJ war bis 65 eigentlich gar nicht machbar. Ich habe mir gedacht, Plattenspieler hat nur was zu Hause zu tun. In einem Club hat ein Plattenspieler gar nichts zu tun. Und der vom Showboat, Vorläufer von seinem Lokal, das waren die ersten, die Mannheim, also Silvester 1964, als sie den Club eröffnet haben, mit Plattenspieler gearbeitet haben. Und die kamen ja aus dem Echo. Und da arbeiteten wir mit Tonbandgeräten, wie auch in dem einen, ich weiß nicht, ob da ein Foto da ist, vom Procontra. Da sieht man einen DJ, da hat er 2 Tonbandgeräte. Also es war 64 und 65 bis auf Sherwood nicht bekannt, dass man Plattenspieler in einem Club hatte.
Klaus Hilscher weiß, wovon er redet. Er arbeitete damals im Musikhaus Pfeiffer als Abteilungsleiter und Einkäufer für Schallplatten und öffnete später auch seinen eigenen Plattenladen. Der bald 78-jährige Mannheimer kannte sich mit Platten aus und wusste auch, wie man sie spielt. Er war ein bekannter DJ und ist es auch heute noch, mittlerweile mit einem halben Jahrhundert Berufserfahrung.
Also wenn man die Tonbandzeit dazu rechnet, seit 64er.
Er legte auch in den 70er Jahren in unterschiedlichen Lokalitäten auf. Auch regelmäßig in Jugendclubs und auch im Genesis. Damals wie heute auf alles vorbereitet.
Ich hatte 2 Koffer, da passten je 50 MPs rein, das war halt schwer. Und wir hatten ein paar Singles halt zwischendrin. Und dann hast du halt guck, dass du viel Sampler mitbringst, weil die Leute kommen ja auch in Wünsche, nicht was. Ne? Und das, also die Hits von Anfang der 70er, aus der Rockecke natürlich. Ne? Also 100 LPs habe ich da schon dabei gehabt. Ne?
Damals war das Auflegen noch etwas anderes.
60er war DJ mit Ansage. Da musstest du ab drei, also wenn weniger als drei Personen da waren, brauchst du keine Ansage machen. Aber wenn mehr wie drei, wir mussten moderieren. Das
also bei uns durfte, wenn der DJ was gesprochen hat.
Genau, das waren Diskotheken, stimmt.
Dürfte nicht sein.
Ja, das stimmt. Die hatten nichts mit live. Deswegen ist Genesis das absolute Ausnahme in Mannheim gewesen, was in der Größenordnung von Studentenclubs war.
Im Jugendclub herrschten andere Regeln. Benny Roos und Klaus Hilscher, beide kennen sich seit der Jugend. Benny Roos war damals für das künstlerische Programm und die Buchhaltung im Genesis zuständig.
Also wir hatten schon irgendwie ein grobes Konzept. Am Anfang hatten wir ja montags geschlossen, hat sich dann später geändert. Dienstags war Folklore, mittwochs, je nachdem, ob sich jemand angemeldet hat, war Jump-Session oder es wurde dann getanzt. Meistens war eine Jump-Session, kam meistens dadurch zustande, sehr, sehr spät, wenn die Musiker vom Nationaltheater noch irgendwie Lust hatten, Musik zu machen, dann kamen sie da irgendwie zwischen 11 und 12 und haben dann auch angefangen. Ne? Donnerstags war Folklore. Freitags war meistens tanzbarer Jazz und Samstag Hard Heavy. Sonntags dann die Konzertveranstaltungen, wobei das fließend war. Wenn irgendwie eine englische Gruppe von England nach Montreux zum Beispiel unterwegs war, dann habe ich die eine Woche vorher angerufen, kennen wir Beispiele. Und meistens war es wirklich, ja. Und dann haben wir die halt einfach hineingenommen ins Programm.
An 4 bis 5 Abenden die Woche brannte Licht im Keller. Und wenn man Glück hatte, war man gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Es gab Rituale. Also wenn ich jetzt gerade wohl den Atze erwähne, ja. Der hat seine Platte mitgebracht. Der hat 20 vor 12 hat er angefangen, Kerze aufzustellen. Dann ist das Licht ausgegangen. Und dann lief eine Viertelstunde lang Klassik, aber tierisch laut. Und dann war er die Headbanger auf der Tanzfläche. Und Punkt 12 hat er den einen Hebel runtergenommen, den anderen Hebel drauf. Und dann kam vom Johnny Winter eine Platte, wo er Rock'n'Roll schreit, also der Johnny Winter. Und das war dann ein Signal, aha, jetzt fängt die Oldie-Zeit an.
Die MannheimerInnen waren gerne in den Jugendclubs unterwegs. Das Programm war unterschiedlich, wie die Gäste auch. Im Genesis hatte man aber auch einen musikalischen Anspruch und bekannte Bands und MusikerInnen gingen hier ein und aus. Die Kelleratmosphäre hatte es so einigen angetan und machte das Ganze freier und zugänglicher als in einer Großraumdiskothek oder anderen Lokalitäten. Man durfte sein, wie man war, egal wer man war.
Und zwar ist es der Veit Madaus, Künstlername Veit Marvis, war Keyboarder bei 2066 and Sven. War eine Gruppe, die sich hier in Mannheim gegründet hat, die im Prinzip gelebt hat vom Pharmaziekonzern Madaus, die haben den Haus in Friedrichsfeld besorgt, haben die Musiker bezahlt und so weiter. Und der Veit kam also des Öfteren, so um die 12 ins Genesis, und hat gesagt, 2 Bier und den Klavierschlüssel. Und dann hat er nach 12 noch angefangen zu spielen. Irgendwann hat er dann aufgehört. Es war scheinbar immer so, wenn das Konzert nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, hat er sich doch unter der Frust abgespielt. Und da gibt es einen Mitschnitt. Aber das ist der einzigste.
Ermöglicht haben solche Abende eine Handvoll Menschen mit sehr viel Herzblut und Zeit. Denn auch das gehörte zum Jugendclub dazu. Gewinnbringend war das Ganze in der Regel nicht. Und sollte es auch nicht sein. Wer dort arbeitete und aushalf, machte es vermutlich eher aus ideellen statt finanziellen Gründen.
Tür, Bar, Bedienung und Disjockey, jeder 20 Mark. Und natürlich freie Getränke. Ne? Der Vorteil war natürlich auch, wenn dann die Konzerte waren und so weiter, die Leute mussten nichts bezahlen.
Zum Team gehörten um die 10 Personen. Und das machten sie quasi nebenbei. Der Laden war zwar voll, aber leben konnten sie davon nicht.
Ja, ich habe bei jeder gearbeitet. Ich habe 45 Jahre bei der Motorenwerke Mannheim gearbeitet. Also ich hatte in dieser Zeit, wo ich das Genesis gemacht habe, kein persönliches Geld zum Ausgehen gebraucht.
Sie hatten wenig Ausgaben und konnten so auch kleinere und weniger lukrative Veranstaltungen machen und einfach das anbieten und machen, auf was sie Lust hatten.
300 Mark haben wir Miete bezahlt im Monat. Dann, wie gesagt, es musste eine Steuer auf die Getränke gezahlt werden. Da habe ich also keine Ahnung, was das war, aber das war ein Spaus im Prinzip.
Die Jugendclubs waren geduldet, vom Stadtjugendring erwünscht und von der Stadt eher kritisch beobachtet.
Wir hatten, wenn das Genesis Mai 71 übernommen und August hatte mal schon von der Stadt erst geschrieben, sie machen uns zu.
Es war nicht einfach. Wie in anderen Jugendclubs auch, drohte auch im Genesis mehrmals die Schließung. Und dagegen gab es sehr viel Gegenwind und Solidarität.
Da gab es sogar eine Unterschriftenliste.
Benny hat einen Ordner voller Erinnerungsstücke an die Zeit aufgehoben und alles sorgfältig in Klarsichtfolie eingepackt.
Wobei mir also nur die Musiker durfte unterschreiben, dass wir also die präsent sind, welche Musikrichtungen bei uns präsent waren.
Es gibt in ganz Mannheim nur einen einzigen Ort, das Genesis, an dem wir Musiker uns in freier und friedlicher Atmosphäre treffen und spielen können.
Ja.
Und da haben viele unterschrieben.
Ja.
Sie hielten sich über Wasser, aber 1974 hörte Benny im Genesis auf. Der Hype der Jugendclubs flachte ab und Anfang, Mitte der 70er Jahre kam eine Schließungswelle auf die Clubs zu. Die Gründe waren sehr unterschiedlich. Die Clubs waren oft in Kellern, mitten in Wohngebieten oder Hinterhöfen. Es gab Lärmbelästigung, fehlende Notausgänge oder bauliche Mängel oder Sicherheitsbedenken. Andere hielten sich einfach nicht an die Auflagen und wurden geschlossen. Manche waren auch einfach nur ein Dorn im Auge. Das Genesis wurde nach dem Trio von anderen übernommen, veränderte sich und bekam irgendwann doch eine Ausschanklizenz und blieb in veränderter Form bis Corona sogar bestehen. Heute sind Jugendclubs in der Form aber nicht mehr zu finden. Der Jugendclub ein fast vergessenes Stück Mannheimer Geschichte.
Wenn man im Archiv sucht, ist es zumindest bei einigen dieser Clubs so, als hätte es die einfach nie gegeben. Zum Genesis gibt es zum Beispiel eine Akte. Da geht es darum, dass es geschlossen werden sollte und dann noch gerettet wurde. Zum Jugendtanzcafé haben wir auch was. Das war ja der Prototyp zu diesen Jugendclubs und das ging ja vom Stadtjugendring aus. Deswegen haben wir da auch Quellen zu. Sonst findet man hier und da was in Zeitungen, ganz vereinzelt was in Akten, aber eigentlich sehr, sehr wenig. Und das hat damit zu tun, dass diese Clubs ja selbst verwaltet waren als Vereine. Wenn wir uns Kneipen angucken oder Diskotheken, dann finden wir da was in den Gaststättenakten im Archiv. Da sind dann auch einige Informationen zu diesen Etablissements drin. Das fehlt bei den Jugendclubs vollkommen. Und daran sieht man auch schön, wenn Archive nur Verwaltungsunterlagen sammeln, dann zeigen sie damit immer nur einen Ausschnitt der städtischen Wirklichkeit. Wir sind angewiesen auf Unterlagen von Privatpersonen oder auch von Vereinen, um ein Gesamtbild der Stadtgeschichte zeichnen zu können.
Diese Zeit zu rekonstruieren ist ohne die Unterstützung von ZeitzeugInnen kaum möglich. Es gab unterschiedliche Gründe, warum die Jugendclubs über die Jahre entweder von selbst zumachten oder zum Schließen gebracht wurden. Aber das Bedürfnis von jungen Menschen nach Freiräumen und Orten in Selbstverwaltung, das blieb auch weiterhin bestehen und ließ sich nicht unterkriegen. Denn trotz der Schließungen gründeten sich parallel auch andere Jugendbewegungen, zum Beispiel das Jugendzentrum in Selbstverwaltung, das Jutz Mannheim, erinnert sich Benny.
Belegbar ist zum Beispiel, dass die Gründungsversammlung des Jugendzentrums in Genesis genau dasselbe Datum ist, wo Udo Walges auftrat. Im hinteren Raum, wo die Flieber und Kieker gestanden haben, da hat sich das Jugendzentrum formiert und im vorderen Raum, wo die Bühne war, hatte Udo Walges seinen Auftritt.
Und vom Jutz kann man dann wiederum Entwicklungslinien ziehen zu den Wavern der 80er. Und aus der Wave-Szene ist wiederum zumindest ein Teil der elektronischen Musikszene entstanden, sodass man mit viel gutem Willen zugegebenermaßen, aber man kann eine Linie ziehen von den Clubs der 60er und 70er bis hin zu den Techno-Clubs der frühen 90er. Das ist natürlich keine gerade Linie, aber es gibt eben Verbindungen in Form von Personen, die sich kennen und solchen Geschichten. Und dann finde ich toll, dass man auch erkennt, wie Themen immer wieder auftauchen. Wenn heute zum Beispiel darüber geredet wird, ob es Raves auf der Neckarwiese geben darf und dann Aushandlungsprozesse stattfinden zwischen Politik, Stadtgesellschaft und jungen Leuten, dann ist das Thema das gleiche wie in den 60ern. Es geht um junge Leute, die Freiräume suchen wollen. Und das finde ich auch spannend, diese Parallelen zu erkennen.
Thomas Throckmorton ist Historiker und eigentlich in der frühen Neuzeit zu Hause. In 2023 wurde er aber angefragt, ob er zur Mannheimer Musik- und Clubgeschichte einen Vortrag halten könnte und fand dann die lückenhafte Dokumentation dieser Zeit. Mit viel Unterstützung von ZeitzeugInnen und einer aufwendigen Recherche konnte er aber genug Informationen sammeln und die Mannheimer Musik- und Clubgeschichte greifbar machen. Sein Vortrag, die Quadratur des Plattentellers, ist auch weiterhin auf dem YouTube-Kanal vom Archivo Mannheim zu finden. Und ohne diese sorgfältige Dokumentation von Menschen wie Klaus Hilscher und Benny Roos wäre weder der Vortrag von Thomas Throckmorton noch diese Podcast-Folge möglich gewesen. Denn die beiden legen sehr viel Wert darauf, nicht nur ihre Jugend, sondern auch die Jugend von zahlreichen anderen Menschen dadurch zu dokumentieren. Entweder in Form von Glasichtfolien und dicken Ordnern und zahlreichen Dateien auf Festplatten oder wie bei Klaus Hilscher in Form von Blogs und Fotogalerien, die ganz einfach unter seinem Namen zu finden sind. Die beiden legen Wert darauf und wir sind ihnen dankbar, denn sie machen es aus einem guten Grund.
Das ist Mannheim. Das ist wirklich Mannheim, ja. Es ist so viel passiert in diesen Clubs auch irgendwie und kein Mensch hat irgendwas dokumentiert, ne?
Abgesehen von ein paar Ausnahmen. Und vielleicht wird sich das auch in Zukunft ändern. Die jungen Leute, die für ihre Freiräume kämpfen und dafür auch einiges an Mut, Kraft und vor allen Dingen Zeit aufbringen, die gibt es auch heute noch.
Sie hörten
Geschichten aus dem Bunker, der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.